generell hat einfach der ganze Vortrag so viel Spaß gemacht und das schönste Feedback, was ich, glaube ich, jemals auf einen Vortrag bisher bekommen habe, war einfach der Kommentar unter dem Instagram-Post von mir, von einem aus der 5. Klasse, so, dass sich seine Sichtweise auf Menschen mit Behinderungen verändert hat und dass er hoffte, dass ich demnächst mal wieder da bin und das alleine schon hat gereicht oder ja, dafür hat sich der Vortrag auf jeden Fall schon gelohnt, wenn man das schafft, in den Köpfen der Kinder zu bewegen.
Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Hier präsentiert dir Basti spannende und inspirierende Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Das ist so abwechslungsreich wie sein Leben als Moderator. Basti, mit wem bist du denn in dieser Folge auf dem Weg?
Zum zweiten Mal nach Mai 2019 mit dem Sportler, Sportwissenschaftler, Speaker, Motivationscoach, Berater Johannes Grasser. Hi, willkommen in Folge 97.
Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Eine lange Liste bei dir.
Ja, ich habe gerade schon schmunzeln müssen. So. Man hört dann endlich auf, es reicht mal, aber ja, mittlerweile ist sie ein bisschen länger geworden.
Ich habe einfach auf deiner Website vorbeigeschaut und da stand es. Dann dachte ich mir, dann kann man das auch nehmen.
Ja.
Wahrscheinlich ist das eine Mal mehr im Fokus und kümmerst du dich um das eine Mal mehr, als du dann das andere gerade bedienen kannst. Aber das ist nun mal alles gerade in deinem Leben am Start. Ja, der Mann, der mir hier gegenüber sitzt, der total gerne Longboard fährt, der mal mit dem Rollstuhl vom, wie viel waren es noch?
7,5 Meter.
7,5 Meter. Brett oder Turm springt.
Würde ich heute übrigens nicht mehr machen. Ganz schön doof, was ich damals gemacht habe oder ziemlich verrückt, muss ich sagen.
Hat trotzdem für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt.
Im Nachhinein ja, das war gar nicht so gedacht eigentlich.
Okay, aber in dem Moment war das nicht so gut?
Doch, es war geil, aber als ich mir danach das Video so angeguckt habe, dachte ich mir, oh mein Gott, bist du bescheuert? Und so ein Jahr später habe ich mir gedacht, also heute würde ich mich das nicht mehr trauen.
Aber unter anderem dieser Sprung und dann auch der Bericht darüber in der WDR-Lokalzeit hat ja auch dazu geführt, dass ich das gesehen habe und in dem Moment schon dachte, ja, also meine Aufmerksamkeit hat er damit definitiv und es war ja nicht nur dieses besonders waghalsige, sondern auch das, was sonst noch von dir dann dort ja verbalisiert wurde, was mich dann motiviert hat zu sagen, ich möchte dir im Podcast die Plattform geben und über deinen Weg sprechen. Das haben wir schon sehr intensiv getan im Mai 2019. Das ist schon 2 Jahre her, Mann.
Krass, oder? Ich war auch so, hä, was? Aber ich meine, Corona ist schon 1,5 Jahre her. Also was ist her? Es ist ja immer noch, aber ja, es ist schon verrückt auf jeden Fall, ja.
Und wir haben ja vorher auch jetzt vor der Aufnahme festgelegt, im Detail deinen Weg und deine Bewegungseinschränkung, ne, das ist ja auch das, was ja. Du so formulierst, da sprechen wir in der Folge drüber. Wir können es aber hier auch gerade nochmal mit den Zuhörern, mit den Zuhörern teilen, warum du im Rollstuhl sitzt und warum du auch mit den Gehstöcken unterwegs bist. Sag du das gerne nochmal aus deiner
Sicht. Ja, also kurz gesagt, es ist einfach so, dass ich eine Spastik habe, eine Tetraspastik, aufgrund von der Frühgeburt und weiteren Komplikationen. Das heißt, im einfach ausgedrückt, habe ich eine zu hohe Muskelspannung, ungefähr 3-mal so hoch wie bei einem normalen, sage ich jetzt mal, auch wenn es normal quasi nicht gibt, aber ja. Und normalerweise sollte man unkontrollierte Muskelzuckungen haben und relativ in Anführungsstrichen verkrüppelt sein und eben mit der Schwere, wie ich sie habe, eben eigentlich nicht mal sitzen können oder nicht mal eigenständig essen oder Zähne putzen oder was auch immer. Und ja, trotzdem habe ich mich irgendwann nach dem jahrelangen Training dann für ein Sportstudium entschieden und geht nicht, gibt's eben nicht.
Und deswegen sitzen wir auch wieder, ich wollte schon sagen nach wie vor, klingt so, als wenn wir 2 Jahre hier gesessen hätten.
Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir 2 Jahre hier sitzen würden.
Ja, vor oder hinter deiner Wohnung, deinem Zimmer hier an der Sporo. So
ja, genau. Glücklicherweise jetzt wieder auf der Terrasse nach den letzten Tagen Regen. Es ist ja wieder relativ entspannt hier gerade in der Sonne.
Und jetzt möchte ich hier mal in dieser Folge, das haben wir nämlich beim letzten Mal deshalb noch nicht gemacht, weil ich diese Rubrik noch nicht etabliert hatte, mit dir den Auf dem Weg Steckbrief ausfüllen, um so ein paar Dinge noch über dich zu erfahren. Da holen wir nochmal den Hannes mit rein, der hat nämlich auch schon beim Intro die Musik geliefert. Der kann uns da nochmal so im Hintergrund ein bisschen was zu spielen. Dein Geburtsort?
Mein Geburtsort ist die schöne Stadt Bamberg in Bayern.
Warum muss man da unbedingt mal hin?
Warum man da hin muss, weil es Weltkulturerbe ist, weil es eine abgefahrene Basketballhochburg ist und weil es Klein-Venedig hat, also sehr schön ist tatsächlich. Und natürlich des Bieres wegen.
Alles klar. Dein Lieblingssport, da bin ich jetzt sehr gespannt.
Oh, das ist gemein, die Frage. Ja, die hast du mir vor 2 Jahren auch schon gestellt.
Dachte ich mir.
Was ist das denn hier? Yeah. Boah, also eigentlich das Fahrradfahren, aber das geht seit 4 Jahren gerade nicht mehr so gut. Wenn es wieder besser wird, auf jeden Fall. Und ansonsten schwimmen, eigentlich irgendwie surfen und Skateboard fahren, auch wenn ich das super selten mache und alles, was irgendwie verrückt ist.
Aber es ist ganz spannend, da gerade zuzuhören. Ich frage nach dem Lieblingssport und ja, dann kommt natürlich trotzdem die ganze Palette.
Aber der Lieblingssport wäre, wenn es gehen würde, nach wie vor das Radfahren tatsächlich.
Alles klar. Lieblingsessen?
Hey, das ist doch... Du kannst mir doch nicht solche Fragen stellen. Ich esse einfach... Ich esse für mein Leben gern. Aber Lieblingsessen? Kaiserschmarrn? Hm. Ja, doch.
Jo. Ja? Was ist dein... Oder welcher ist dein Motivationssong?
Oh Gott. Habe ich keinen?
Echt nicht?
Nö.
Oder eine Musikrichtung, die du hörst, wenn du nochmal Power brauchst bei den Trainings oder vor den Trainingseinheiten?
Habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Also ich höre tatsächlich Querbeet-Musik. Aber boah, weiß ich jetzt nicht. Also so das. Ich würde aber tendenziell sagen, wenn es um Motivation und für Training, dann irgendwas aus den 80ern.
Ja, wir kommen in die Richtung. Wir bringen dich irgendwann zu einem Motivationssong. Da ist ja auch noch so ein Projekt.
Vielleicht sollte ich mehr hinzulegen. Ja.
Inspirationsquelle für dich. Gibt es da jemanden? Ich habe mir das eben in der Vorbereitung gedacht und habe diese Fragestellung mal mitgenommen.
Ja. Wie lange Zeit habe ich denn jetzt zu überlegen? Also muss ich wirklich überlegen. Es gibt viele, aber ich finde zum Beispiel so jemand wie Elon Musk und auch Barack Obama und so, dass solche Leute finde ich halt irgendwie cool, die einfach was aus ihrem Leben gemacht haben. Ich bin da nicht festgelegt. Also ich lasse mich gerne von Dingen inspirieren und auch von Menschen. Bin da offen.
Danke, dass wir gemeinsam den Auf dem Weg Steckbrief von Johannes Grasser in Folge 97 verbal ausgefüllt haben.
Ja, Hauptsache ich habe von deinen einen Antworten ungefähr 97% nicht mit einer Antwort beantwortet.
Hey, ich bin total flexibel. Ne? Und die Redaktion, das ist ja auch das Schöne bei diesem Podcast, die lässt mir da auch komplett freie Hand.
Ist schön, bist du selber, oder?
Ja. Immer wieder der Running Gag hier. Über 2 Jahre her, dass wir gesprochen haben, da war etwas bei dir an Projekt, an Challenge, hatte mit Wasser zu tun.
Ach ja, das ist ganz gut, dass du das sagst, weil als du mich vorhin schon gefragt hast, was so die letzten 2 Jahre passiert ist, stand ich erstmal da so, ja, gute Frage, keine Ahnung, viel, aber was denn eigentlich? Ja, da stand tatsächlich ein Projekt an und ich glaube, wir haben davor die Folge gehabt, ne? Das heißt, da war der Ausgang noch nicht klar. Es ging ums Surfen, tatsächlich.
Wie hat das funktioniert?
Im Nachhinein kann ich sagen, es hat ganz gut funktioniert. Ja, für die Zuhörer, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eine Spastik, das bedeutet aber auch, dass ich eigentlich kein gutes Gleichgewicht habe und schon gar nicht irgendwie eigenständig stehen kann, das muss man dazu sagen. Das heißt, wie das funktioniert hat, ich gehe da mal ein Jahr zurück, weil das ist die Ausgangsbasis für dieses Projekt. Ich war 2016, das ist jetzt dann so gesehen schon 5 Jahre zurück, war ich als Zuschauer bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im Surfen in Frankreich. Und hab mir da gedacht, hey, das ist eigentlich ein geiler Sport, irgendwie hätte ich da auch Bock drauf und eigentlich muss das doch gehen. So, und dann habe ich das wegen meiner Masterarbeit und anderen Dingen aus den Augen verloren. Und irgendwann, 2018, kam mir das wieder in den Kopf und dann dachte ich mir, dann war ich wieder auf den ADH und habe da wieder zugeguckt. Und ich dachte so, jetzt musst du das irgendwie mal umsetzen. Und mein damaliger Helfer, weil ich so Helfer habe, die mir durch den Alltag helfen, so wie die früheren Zivildienstleistenden, der war da auch dabei, ist da selber auch mitgesurft und meinte, ja, bau dir doch erstmal ein Longboard zu Trainingszwecken. Und dann hat es wieder ein paar Monate noch gedauert und dann habe ich mich irgendwann im Juni oder Juli im Rahmen von dem Uni-Projekt irgendwie mal dran gesetzt, wirklich so ein Longboard zu entwerfen und zu entwickeln. Bin in den Baumarkt marschiert, habe mir ein paar Bretter geholt und ein paar Schrauben, habe mir so ein Ding zusammengebastelt, wie ich mir das halt so gedacht habe, wie das gehen könnte, mit einem Motor, den zufällig ein anderer Helfer von mir hatte. Und es hat auch ganz gut funktioniert, war ziemlich klapprig und ich hatte mir das Gefühl, das fliegt gleich auseinander. Und dann hatte ich eigentlich voll viel Glück, weil ein Schreiner von der Sporthochschule das gesehen hat und meinte, ey, komm, ich mach dir die eine Strebe ein bisschen stabiler, dann hält das ein bisschen besser. Und ich so, ja gut, wenn du da Bock drauf hast. Und am nächsten Tag hat er das ganze Ding neu gebaut gehabt. Schon so, wie es gebaut war, aber halt neu aus einem Stück und damit war es stabiler. Und damit hat das auch sehr gut funktioniert. Und das war dann die Basis für das Surfbrett. Und dann habe ich mir irgendwie habe ich alle möglichen Surfbrettbaufirmen angeschrieben, bin dann irgendwann bei einer deutschen Firma bei Torque in Portugal hängen geblieben. Dann war ich mit meinen zwei Jungs, also zwei Helfern, Jonas und Paul, damals im Februar in Portugal. Und es war ziemlich witzig, weil ich weiß noch, die beiden waren und ich auch irgendwann, wir waren ziemlich genervt und sind auch relativ entnervt am dritten Tag nach Hause geflogen, weil wir wollten so am ersten Tag, hat es eine halbe Stunde gedauert, bis ich im Neo drin war, waren so voll happy schon am Parkplatz, kurz vorm Wasser. Und der Typ von der Firma meinte, ja, wir nehmen so Mastfüße aus dem Windsurfen, wir nehmen dann die festesten, das hält auf jeden Fall, weil ich noch meinte, ja, das muss schon stabil sein. Und wir verschrauben das einfach in so Kästen an der Außenseite von dem Brett. Dann kannst du dich da festhalten und dann stehst du ungefähr auf dem Brett in der Mitte. Und dann stehen wir so auf dem Parkplatz, das Brett am Aufbauen und Paul schraubt es so da rein, die Stangen, und tippt einfach oben mal gegen die Stange und diese Stange kippt einfach 90 Grad in jede Richtung. Also stabil war da gar nicht. Dann war auch klar, okay, so brauchen wir nicht ins Wasser. Neoprenanzug wieder ausgezogen. 20 Minuten später war es mal soweit. Und dann, ja, was machen wir jetzt? Ja, gucken wir mal, ob es irgendwo einen Baumarkt gibt. Dann haben wir ungelogen von diesen 3 Tagen komplette zweieinhalb Tage im Baumarkt verbracht, haben zwischendrin mal die Stangen im Baumarkt vergessen, weil wir schon so entnervt waren. Und ganz am Ende waren wir alle so genervt und nichts hat gehalten, dass ich gesagt habe, also bevor wir jetzt heute Abend nach Hause fliegen, will ich noch irgendwie mit diesem Ding ins Wasser. Das kann ja wohl nicht wahr sein. 5 Rollen Panzertape gekauft und einfach nur diese 5 Rollen irgendwie da drum gepackt. Tatsächlich, es hat genau 2 Sekunden gehalten. Ich war genau 2 Sekunden auf diesem Brett gestanden, aber die 2 Sekunden haben gereicht, weil die Stangen, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber so ein Surfbrett hat ja eine gewisse Breite und die Stangen waren auf der einen Seite und durch meine Unterarmlänge war ich dann aber nicht in der Mitte vom Brett gestanden, sondern mit den Füßen schon auf der anderen Seite, also auf der Außenkante schon wieder und dadurch bin ich dann umgekippt. Und diese kurze Erkenntnis hat aber gereicht, dass ich wusste, okay, ich muss, wenn ich in Köln bin, mir einen Metallbauer suchen, der mir eine Konstruktion baut, wo quasi das Metall im Brett verankert ist, aber die Stangen quasi ein paar Zentimeter außerhalb des Brettes dann angebracht sind oder damit ich halt, wenn ich mich daran festhalte, die Arme so weit vorne habe, dass ich selber mit den Füßen in der Mitte vom Brett stehe. Und das Ziel waren die Hochschulmeisterschaften 2019 in Frankreich wieder. 10 Tage vorher ist das Brett fertig geworden mit der Konstruktion. Dann war ich mit den 2 Jungs am Fühlinger See und ich weiß es heute noch, als wäre es gestern. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich es mal geschafft habe, aufzustehen auf dem Brett. Und dann stand ich da genau 2 Sekunden und bin wieder ins Wasser geflogen. Beim zweiten Versuch ging es 5 Minuten schneller und ich stand ungefähr 3 Sekunden, aber wirklich gut war das auch nicht. Naja, und dann wurde das Brett nach Frankreich abtransportiert. Und an dem Tag, wo dann mein Heat, also der Wettkampf war, habe ich mir 10 Tage vorher noch die Brust geprellt, weil ich beim Feiern auf die Schnauze geflogen bin.
Beim Feiern?
Ja. Also alle die Verletzungen, die ich in den letzten 2,5 Jahren hatte, ja, habe ich mir nicht beim Training geholt, sondern immer beim Feiern.
Der Typ, der beim Feiern eskaliert.
Natürlich, ja. Ganz oder gar nicht.
Und sagt mir noch, er hat keinen Motivationssong.
Also, die schwerste Verletzung, ein Riss in der Rippe, habe ich mir auch beim Tanzen geholt. Frag mich nicht, wie das geht. Ja, naja, auf jeden Fall stand ich dann vollgepumpt mit Schmerzmitteln am Strand. Jonas und Paul standen links und rechts von mir, guckten sich beide an und man hat einfach auch, wenn ich nicht in deren Gesichter geguckt habe, wusste ich, dass die sich gerade denken, was zum Teufel tun wir hier? Das wird niemals funktionieren. Wir waren niemals vorher in den Wellen mit diesem Brett. Die Wellen sind viel zu groß, aber scheiß drauf. Und die haben kurz überlegt, ob sie vorne ins Weißwasser gehen, also in die kleinen Wellen. Und irgendwie haben sich Paul und Jonas dann entschieden, nö, wir gehen raus in die großen.
Und damit du ja auch.
Ja.
Also das ging ja um dich.
Ja. Also die Idee war, und wir hatten das ja vorher nie probieren können, dass wir in einem Heat, also in einem Wettkampf ist es ja so, du hast eine gewisse Zeit und du musst mindestens 2 Wellen surfen, weil die 2 besten Wellen werden dann summiert und daraus entsteht dann der Score. Und du hast eine gewisse Zeit und wenn halt Wellen kommen, kannst du die Wellen anpaddeln und normalerweise musst du ja innerhalb von einer Sekunde aufstehen, um dann auf der Welle auch zu stehen. Und wir haben aber gesagt, wir machen das so, ich stehe quasi vorher auf und die beiden Jungs schieben mich dann quasi in die Welle. Das heißt, Jonas hatte Schwimmflossen an und diese Aufsteh-Choreo, wie gesagt, sie hat auf dem Fühlinger See eine halbe Stunde gedauert. Niemand wusste, ob sie funktioniert. Eigentlich haben alle gedacht, es wird niemals funktionieren. So, und frag mich bitte nicht wie. Aber wir waren da draußen und irgendwann klopfte Paul aufs Brett, wo es so nach dem Motto, entweder jetzt oder gar nicht zum Aufstehen. Und ich weiß nicht, wie es geklappt hat, aber es hat keine 2 Sekunden gedauert und ich stand auf diesem Brett.
Wahnsinn.
Und dann stand ich da und dann, es ist ganz interessant, weil ich kann mich nicht mehr wirklich an meine erste Welle erinnern. Ich weiß nur noch, dass es sich ultra geil angefühlt hat, auf dieser Welle wirklich zu stehen und dann auch wirklich von der Welle mitgenommen zu werden. Und dann habe ich mir kurz gedacht, boah, das fühlt sich geil an. Und eine halbe Sekunde später habe ich mir gedacht, konzentrier dich, sonst legst du dich auf die Fresse. Bin natürlich dann irgendwann vorne am Strand auch wieder runtergefallen und am Strand waren dann eben zwei Leute, wo eine Person sich darum kümmert, mich entgegenzunehmen und die andere Person das Brett. Und tatsächlich, zu meiner Überraschung, ich habe jede Welle, die ich versucht habe, auch gestanden und ich habe es tatsächlich geschafft, im ersten Heat die beiden Wellen so zu surfen, dass ich in den zweiten Heat gekommen bin.
Faust drauf.
Also es war schon sehr geil und schade ist, dass im ersten Heat in der letzten Welle die Konstruktion abgebrochen ist und wir dann für den zweiten Heat das mit Tape wieder festmachen mussten und vom zweiten Heat, von der dritten und vierten Welle gibt es dann auch ein Video. Da ging es dann auch nicht mehr, da war dann auch klar, dass ich nicht wieder wirklich weiterkomme, weil die Strömung auch super hoch ist, aber allein die Tatsache, dass ich es geschafft habe, so eine riesen Welle zu stehen und selbst mit kaputten Dingen nochmal jede Welle stehen zu bleiben, das war einfach ultra geil, das war ein ultra geiles Gefühl und ja, ich würde gerne wieder ins Wasser und mit dem Brett, aber es ist seitdem leider kaputt und ich habe noch keinen gefunden, der es repariert. Aber es ist ultra geil. Also wenn jemand mal surfen gehen will, probiert das auf jeden Fall aus.
Ich finde es, um das aufzugreifen, ultra geil, dass das so geklappt hat und dass du das bei uns, bei mir hier im Podcast so mit uns teilen kannst. Gleichzeitig Aufruf, wer basteln kann, wer Bock hat, dafür zu sorgen, dass Johnny da auch wieder auf sein Brett kann, gerne melden, ne?
Ja, sehr gerne.
Kontakt in den Shownotes. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das so früh schon mal reinbringen. Was hast du dann aus diesem ultra geilen Erlebnis dort, was hast du da mit für dich rausgenommen?
Ja, für mich war das wie, auf der einen Seite so ein krasser Adrenalinschub, weil das so, das war halt für mich auch mal so dieses, ja, Schadenfreude ist das falsche Wort dafür, aber es gibt ja viele Leute, die immer gesagt haben, ja, nie und hä, und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das ist viel zu gefährlich und für mich war das so die Bestätigung, was ich schon immer die ganze Zeit vorher gesagt habe, aber nie so wirklich beweisen konnte, dass einfach alles geht, wenn man will. Und für mich war das halt so, ja, bam, ab jetzt kann mich eh nichts mehr aufhalten. So, das war für mich so, für mich war das so ein bisschen, für mich selber auch so ein bisschen die Bestätigung, ja, es geht halt. Und das Lustige ist, wenn man heute Jonas und Paul fragt, sagen die auch beide, sie hätten es nie gedacht, dass es funktioniert. Und das Geilste war, glaube ich, Jonas' Kommentar danach, als er mal gefragt wurde, naja, ist halt Johnny, so ist er halt. Ja, und das sagt es eigentlich aus. Und für mich war das halt der Startschuss, dass es eigentlich für mich wirklich nichts gibt, was nicht geht. So. Was ich ja vorher schon immer gesagt habe, aber das war dann der Beweis dafür.
Jetzt wird es auch an mehreren Stellen fett geschrieben auf der Website. Nichts ist unmöglich. Die Website übrigens, also wer da zwischendurch auch mal vorbeischauen möchte, gebe ich auch gerne mal rüber, johannes-grasser.de. Auch das natürlich nochmal dann in den Shownotes zusammengefasst. Und wer jetzt sich gleichzeitig, das passt ja auch ganz gut, man kann ja beim Podcast hören auch mal einen Social-Media-Kanal noch checken und sich die Bilder dazu angucken, da ist es theofficial_Johnny.
Ja, Johnny mit J-O-H-N-N-Y.
Danke.
Ja, weil da gibt es ja 100 verschiedene Schreibweisen, deswegen, ja.
Auf dem Instagram-Account konnte ich zuletzt lesen, dass du einen richtig coolen Vortrag hattest. Da hast du eine Menge junger Menschen erreicht.
Ja, tatsächlich, dieses Vortragsding sozusagen mache ich jetzt seit 2 Jahren. Das ist so ein bisschen durch Corona ins Hintertreffen geraten, aber ich hatte dieses schöne Erlebnis vergangenen Montag in einer Schule, in der Waldschule in Hatten zu Gast sein zu dürfen.
Wo ist Hatten?
Das ist bei Oldenburg tatsächlich. Ich wusste bisher auch nicht, wo das war, bis ich da war. Es ist sehr schön da, sehr flach und sehr ländlich, aber sehr schön. Und durfte da tatsächlich fast 700 Schülern was mit auf den Weg geben. Und wie sich gezeigt hat, hat es auch eine ganz schöne Wirkung hinterlassen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Gerade die Kleinen, so Klassen 5 bis 7, haben sehr viel Spaß dabei gehabt, haben sehr schöne Fragen gestellt, haben zum Glück auch kein Blatt vor den Mund genommen, haben auch sehr lustige Fragen gestellt und sehr interessante Fragen. Und hat Spaß gemacht.
Hast du ein Beispiel für eine lustige Frage?
Ja, die lustigste Frage war, ob ich schon mal eine Beziehung hatte und ob ich aktuell eine Freundin habe. Und das ist ja schon süß, dass kleine Kinder sowas fragen, weil das sind natürlich, würde ich mal behaupten, eine der Hauptfragen, die gerade mit einem Handicap den Leuten eigentlich auf der Zunge brennt, aber kaum jemand traut sich, sie zu fragen. Mhm. Und wenn es dann so kleine Kinder auf so eine süße Art und Weise machen, ist das schon irgendwie ganz witzig.
Und wie hast du darauf geantwortet?
Also ich wusste gerade erstmal nicht, wie ich darauf antworten soll und ich habe ihnen ja vorher gesagt, sie dürfen mich alles fragen, also kann ich ja darauf nicht antworten. also nicht antworten, das geht ja dann nicht. Mhm. Hab dann einfach gesagt, so, was auch der Wahrheit entspricht, dass es tatsächlich leider vielen Frauen nach wie vor schwerfällt, kein Problem mit einer Behinderung zu haben. Das Witzigste oder das Lustigste war dann die Reaktion der Schüler, war so, oh.
Okay. Ja. Ja, also für dich, ich höre auch gerade raus, für dich ja auch nochmal ganz spannendes Feedback, was von denen kommt, ne? Also, ja, dass die eben so ohne Berührungsängste rangehen, ja, und die Fragen stellen, die sich jetzt jemand vielleicht in deinem Alter aus
auch stellt, aber nicht traut zu
genau,
fragen.
Genau, also die nicht verbalisiert werden, aber die jemand auch im Kopf hat, das ist ja echt.
Ja, aber das finde ich so cool und deswegen sage ich immer, Kinder sind das perfekte Beispiel, wenn man mit Leuten, die in Anführungsstrichen anders sind, umgeht. Einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und fragen. Und die Kinder fragen eben auch nicht so provokant, sondern sie fragen auf eine coole Art und Weise. Und generell hat einfach der ganze Vortrag so viel Spaß gemacht. Und das schönste Feedback, was ich, glaube ich, jemals auf einen Vortrag bisher bekommen habe, war einfach der Kommentar unter dem Instagram-Post von mir, von einem aus der 5. Klasse, so, dass sich seine Sichtweise auf Menschen mit Behinderung verändert hat und dass er hofft, dass ich demnächst mal wieder da bin. Und das alleine schon hat gereicht, oder ja, dafür hat sich der Vortrag auf jeden Fall schon gelohnt, wenn man das schafft, in den Köpfen der Kinder zu bewegen.
Cool.
Ja, das macht auf jeden Fall Spaß und ja, da freue ich mich dann auch schon auf die nächsten Vorträge, die natürlich überwiegend dann nicht, also teilweise in Schulen, teilweise in Unternehmen stattfinden, die dann natürlich anders sind bei Unternehmen, ne, sind ja ein bisschen anders gelagert natürlich, aber es ist einfach schön, wenn man so Leuten was mitgeben kann und das Schönste dabei ist, dass ich bis jetzt mir nichts aus den Fingern saugen muss. So, es gibt ja ganz viele Motivationsvorträge, die ich selber ein bisschen schräg finde, wo ich mir denke, ja, okay, und wo ist dein eigenes Beispiel dafür? Und ich habe halt immer gesagt, wenn, dann nehme ich nur meine eigenen Beispiele und versuche daraus den Leuten was mitzugeben. Und wenn ich irgendwann nicht mehr authentisch sein kann, habe ich auch keinen Bock mehr, Vorträge zu halten, weil das ist mir, das bin nicht ich. Also entweder bleibe ich authentisch oder ich mach's nicht mehr.
Du hast die Kinder dort emotional berührt und bewegt, das klingt schon durch, das war auch an dem Post zu sehen, aber jetzt, wenn du nochmal persönlich drüber sprichst, wird das ja deutlich. Und du hast sie aber auch sportlich aktiviert, oder? Was hast du denn gemacht?
Ja, also das ist ganz witzig, weil ich habe mir, ich habe ja noch nie in der Schule einen Vortrag gehalten gehabt, also zumindest nicht vor so einer großen Gruppe, und dann dachte ich mir so eine Woche vor so, ja okay, aber irgendwie, du musst mit den Kids auch irgendwas machen. So, ich meine, der Einstieg war schon ein bisschen frech. Ich habe erst mal gefragt, wer eigentlich keinen Bock hätte, heute Morgen aufzustehen und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, so bei all den ganzen witzigen Fragen, du musst irgendwie es schaffen, den Kids deine Muskelspannung so symbolisieren zu können, dass sie es selber erfahren können. Und habe mir dann einfach aus meinem Training sozusagen was rausgesucht, nämlich die Kniebeugen. Und habe versucht, mir zu überlegen, okay, wie kriege ich es hin, das denen zu simulieren? Und dann kam ich auf die Idee, Mensch, ich nehme einfach so Minibänder, das sind so kleine, enge, geschlossene Bänder, die man sich um die Knie macht, damit sich die Knie zusammenziehen, wie wenn meine Muskelspannung meine Knie zusammenziehen würde. Und gleichzeitig ein Terraband, was sie sich um den Rücken machen. Und dann vorne jemand zieht, dass sie quasi aktiv ins Hohlkreuz gezogen werden. Und die dritte Person stellt sich dann noch daneben und schubst sie mal nach links, nach rechts, damit sie eben aus dem Gleichgewicht kommen. Und währenddessen sollen sie eben eine Kniebeuge machen. So, jetzt werdet ihr hier schön gestört von der Sirene.
Dazu ist es hoffentlich nicht gekommen. Also es musste dort keinen Einsatz geben, oder?
Nee, das nicht. Aber es war eigentlich relativ interessant, weil tatsächlich, ich habe dann die Kids eben gefragt, okay, wie war das für euch? Und tatsächlich war das Feedback so, wie ich es mir erhofft habe, dass sie eben gesagt haben, ja, es wird super schwer, eine Kniebeuge zu machen, wenn die Knie so nach innen gehen. Und es war gar nicht, überhaupt nicht einfach, das Gleichgewicht zu halten, und es war einfach anstrengend und so, und man musste super viel Kraft aufwenden, um da dagegen zu arbeiten und so. Also sie hatten dann glücklicherweise schon eine ganz gute Vorstellung, was es heißt, so eine hohe Muskelspannung zu haben. Genau, und es hat auch Spaß gemacht. So, zumindest ging das so aus den Gesichtern der Kids hervor, ja.
Und ich kann mir vorstellen, du hast jetzt da für dich auch wieder ein Element in einem Vortrag, wo du schon mal gemerkt hast, hey, das funktioniert.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich auch das Spannende beim Vorträge halten, dass du es einerseits, du möchtest es anpassen auf das Publikum, auf deine Zielgruppe, überlegst dir neue Sachen, und vielleicht sind da Dinge bei den Kindern, die du dann auch super anwenden kannst bei einem Unternehmensvortrag.
Ja, das Lustige ist ja, ganz viele Leute denken immer, ja, aber sowas kannst du nicht mit Erwachsenen machen. So, bei ganz vielen Dingen, da ertappe ich mich selber dabei, ja, das kannst du, bei denen kannst du das machen und bei denen nicht. Und lustigerweise habe ich mir das auch gedacht, nee, bei den Erwachsenen mache ich das nicht. Aber irgendwie habe ich mir so die letzten Tage gedacht, wieso eigentlich nicht? Das kannst du bei denen genauso machen. Natürlich kommen die sich vielleicht komisch vor in dem Anzug und in der mit Krawatte. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht genau das, weil es mal die Leute aus ihrem Standardprozedere am Tag rausholt und weil sie dann ein viel besseres Feeling dafür haben und dann auch dem Vortrag und den Messages vielleicht besser folgen können. Also ich nehme aus jedem Vortrag auch für mich selber wieder was mit, wo ich mich selber verbessern kann und es wird nie perfekt sein und das ist auch okay so, weil ich will gar nicht perfekt sein, weil dann gäbe es nichts mehr zu verbessern.
Ja, dann wärst du ja auch viel zu eingeengt, wenn du immer dem nach, nacheifern würdest sozusagen, ne, deiner eigenen Perfektion. Ja. Also das finde ich.
Das wäre viel zu langweilig, dann wäre nämlich jeder Vortrag gleich und dann hätte ich selber keinen Bock mehr.
Und mir fällt ein, das kann ich mir auch als sehr spannend vorstellen, wenn du teilweise die Fragen, die die Kinder gestellt haben, wenn du die mit einbringst bei einem Vortrag von vor Erwachsenen. Weil, ne, es ist ja wieder dasselbe, es kann sein, dass die die Fragen nicht stellen, aber wenn du diese Verbindung herstellst, hey, zuletzt hatte ich einen Vortrag vor Kindern und die haben Frage gestellt, weißt du, dann kommt es nicht von denen, aber du kannst es trotzdem thematisieren und du oder adressieren und du öffnest das Publikum dafür, weil dann natürlich dann alle denken, hey, stimmt.
Und auf der anderen Seite konfrontierst du sie natürlich sehr brutal damit, weil du ihnen in den Spiegel vorhältst, dass Kinder 1000-mal cooler sind als sie selbst. So, das ist halt, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Move. Das werde ich mir merken, danke.
Ja, finde ich doch schön. Gemeinsames Brainstormen für die nächsten Vorträge.
Ich werde dir erzählen, wie es geklappt hat.
Ja, unbedingt. Also erzähl es mir bitte persönlich und ich werde es natürlich auch über die, über die Kanäle dann weiterverfolgen. Du hast auch auf deiner Website, beziehungsweise ich habe es auf dem Social-Media-Kanal jetzt ganz präsent noch gehabt, sozusagen den Hashtag und den Ausdruck mütend. Was steckt dahinter?
Ja, also das ging ja damals, das ist jetzt glaube ich auch schon 3 Monate her, ging das ja so einfach durch die Medien, dieser Hashtag, ne? Das ist ja so, der wurde ja von heute auf morgen so richtig hochgekocht, hochgepusht, so die Mischung aus müde und wütend, im Kontext zu Corona, einfach müde irgendwie, dass es immer irgendwie nicht vorwärts geht, dass Dinge nicht funktionieren und wütend darüber, dass wie damit umgegangen wird und wie manche Leute sich verhalten etc. Und ich habe aber das für mich so gesagt, ja, natürlich bin ich sauer auf Dinge und bin wütend über Dinge und bin müde immer irgendwie, ja, Leuten zu sagen, hey und bla und sieh es doch mal anders und auf der anderen Seite, ja, verstehe ich es auch ein Stück weit. Aber ich denke mir so, wir müssen es auch nutzen, weil in jeder Krise steckt auch ein Vorteil. Also Krise, das ist ja immer so negativ behaftet. Das kannst du aber auch anders sehen. Also wenn man das mal als Akronym sieht, dieses K zum Beispiel, kannst du es nutzen für Kreativität. So, wenn du in einer Krise steckst, dann werd doch kreativ. So. Und das, ne, dann kannst du das R kannst du für Revolution oder im Sinne von revolutionier dich, erneuere dich so, ne? Und das I für Innovation oder in Intelligenz oder wie auch immer du es nennen willst, ja, dann das S für, jetzt muss ich schon überlegen, für was ich das S stehen hatte, siehst du, weiß ich schon selber nicht mehr.
Vielleicht Stärke?
Ja, das durchaus auch und Selbstbewusstsein, genau, das geht ja in die Richtung und dann E für Erfolg oder und das R stand noch für Richtungswechsel, dass man jetzt mal in andere Richtungen geht.
Ja.
So und so kann man das nämlich auch sehen. Und letztendlich hat Corona genau das mit uns allen gemacht. Wir mussten, ob wir wollten oder nicht, und andere Lösungen, andere Wege suchen und wurden quasi gezwungen, neu zu denken. Und tatsächlich war das für mich eben gar nicht so schwer wie für viele andere, weil ich das mein ganzes Leben lang schon machen musste. So gesehen haben sich viele Leute vielleicht mal in der Situation befunden, in der ich mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang befinde.
Ja, danke für das nochmal Darlegen des Begriffes, des Hashtags mütend.
Ich glaube, ich hatte damals geschrieben, dass ich wütend darüber bin, dass Leute alles so negativ sehen.
Und es ging auch in die Richtung, die kleinen Dinge des Alltags, des Lebens wertzuschätzen.
Ja, stimmt. Stimmt. Siehst du, das ist schon viel zu lange her. Ich werde alt. Ich kann mir das nicht mehr merken.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dafür ist dieser Podcast da, dass du das alles nochmal für dich so ein bisschen strukturieren kannst. Und dann können wir auch gemeinsam nochmal reflektieren und mit der Hörerin, mit dem Hörer teilen. Ein Erfolg aus der letzten Zeit. Ich sehe dich nämlich jetzt hier mir gegenüber, beziehungsweise, nee, das machen wir anders. Wir haben bei unserer ersten Folge, Folge 16, haben wir ein Entweder-Oder gemacht. Und das machen wir jetzt nicht nochmal mit denselben Begriffen, aber ich habe es mir trotzdem hier nochmal mitgenommen. Und da war unter anderem, falscher Zettel, wo habe ich ihn denn hier?
Ich sehe schon, meine Akte ist zu dick.
Genau.
Drei Zettel.
Die Akte Johnny G. hier bei auf dem Weg. Da habe ich dich gefragt, Adidas oder Nike? Da hast du noch gesagt, oh, da kann ich gerade nichts zu sagen, das geht irgendwie in eine andere Richtung. Da gab es noch eine andere Marke.
Ja.
Wenn ich jetzt frage, Adidas oder Nike?
Ja, dann muss ich das ganz klar mit Adidas beantworten.
Du darfst das mit Adidas beantworten.
Ja.
Du bist Adidas Ambassador, Markenbotschafter. Glückwunsch.
Ja, danke. Da bin ich auch sehr froh und sehr stolz drauf. Tatsächlich seit Februar diesen Jahres bin ich jetzt bis erstmal und hoffentlich dann auch länger Ende 22 Markenbotschafter von Adidas. Es war ein langer Weg dahin, aber ich freue mich, dass es soweit gekommen ist und dass es geklappt hat tatsächlich.
Wo ging der Weg los? Wie hast du das Ganze angestoßen?
Das ist eine irgendwie komische Geschichte, oder was ist komisch? Wann das angestoßen wurde, kann ich so genau gar nicht sagen, aber ich habe 2016 habe ich eine Ausbildung zum Fitnesstrainer gemacht. Hier in Köln. Und der Typ, mit dem ich auch heute noch guten Kontakt habe, war damals schon der Meinung, Mensch, so, dass mich noch keine Sportmarke irgendwie unter Vertrag nimmt, wundert ihn mit den Sachen, die ich so mache. Und irgendwie hat er das immer wieder gesagt und irgendwann meinte er, ja, also seine Schwester ist irgendwie bei Adidas tätig und das kann doch nicht sein. Und er erzählt ihr mal einfach von mir. Und irgendwann hat sich dann so ergeben, dass im Jahr 2020, am 3. Dezember, ist ja Internationaler Tag der Behinderung. Und in diesem Kontext gab es ein Event bei Adidas. Und für dieses Event wurde ich dann über diesen Kontakt eben angefragt. Und dann habe ich da einen Vortrag gehalten, der anscheinend so gut ankam, dass währenddessen schon über 600 Leute live zugehört haben und der danach eben noch den entsprechenden anderen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurde. Und aufgrund dessen, dass er eben so gut ankam, sogar in den Kantinen teilweise mehrfach gelaufen ist. Und dann hat sich einfach darüber so das Stück für Stück ergeben und dann war erst so, nee, es ist irgendwie, es sieht nicht so gut aus und irgendwie wurden dann doch die entsprechenden Personen so positiv überzeugt, dass es dann zustande kam und dass ich dann tatsächlich seit Februar diesen Jahres Markenbotschafter von Adidas wurde.
Was bedeutet das genau für deinen Alltag, da jetzt Markenbotschafter zu sein?
Für meinen Alltag bedeutet das, dass ich in Adidas-Klamotten rumlaufen darf. Das ist schön und dass ich natürlich entsprechend Adidas für verschiedene Events zur Verfügung stehe und gleichzeitig aber auch im Gegenzug von Adidas für bestimmte Events oder verschiedene Events, die ich Adidas vorschlagen kann, dann unterstützt werde.
Was hast du da Adidas schon so vorgeschlagen?
Ich habe dieses Jahr relativ spontan beim Wings for Life Run mitgemacht. Ich war so bescheuert, ich weiß, und bin fast 10 Kilometer gelaufen. Ja.
Ah, du warst am Fühlinger See unterwegs?
Am Fühlinger See, ja, haben wir das gemacht, mit einer Truppe von Jungs eben zusammen. Mhm. Im Nachhinein war das ganz schön bescheuert, so lange zu laufen.
Das ist so ein Charity-Lauf.
Ja, genau. Und für einen guten Zweck läuft man da einfach. Und du wirst von so einem Catcher-Car eingeholt. Und ich war natürlich zu langsam. Offiziell wurde ich nach, weiß ich nicht, 500 Metern schon eingeholt. Aber war mir auch egal. Ich bin trotzdem weitergelaufen. Genau. Dann steht jetzt noch an, am 7. August, sowas Ähnliches wie der Mudmaster letztes Jahr. Und zwar der Rockman Run. Wir wurden letztes Jahr beim Mudmasters eingeladen zum Rockman Run im Fichtelgebirge. Das ist jetzt am 7. August eben so ein Hindernislauf durch einen aktiven Steinbruch, durch Wälder, durch Matsch, also einfach ein Obstacle Run sozusagen. Das steht an und natürlich das große ferne Projekt der Zuckerhut. Das wird im nächsten Jahr dann stattfinden.
Du sagst das so, ja, natürlich schon das ferne Projekt, aber das kann man schon nochmal was größer machen. Was hast du da am Zuckerhut in Rio de Janeiro vor?
Ja, also dieses Projekt Zuckerhut ist entstanden, und das ist auch sehr lustig, weil es ist entstanden 2018, als ich in München auf einer Messe war. Und da habe ich mich mit einem ehemaligen Zivildienstleistenden von mir getroffen, der zu dem damaligen Zeitpunkt, wo es noch gar nicht um Adidas ging in dem Kontext, aber bei Adidas gearbeitet hat im Outdoor-Bereich und der mir lustigerweise übrigens zu meinem 18. Geburtstag damals das T-Shirt geschenkt hat mit dem Slogan Impossible is nothing. Also schon sehr witzig. Auf jeden Fall hat er damals gefragt, so ob ich noch kletter, und als ich das bejaht habe, fragte er mich dann so, ja, hast du schon mal überlegt, auf irgendeinen Berg der Welt zu klettern? Und ich so, ja schon, aber kein Team, kein Geld, kein Equipment, also nö. Und er war dann so, ja, überleg dir doch mal was und dann gucken wir mal, ob wir das auf die Beine gestellt kriegen. Und daraus ist dieses Projekt entstanden und am Ende des Tages ist es jetzt so, dass ich vorhabe, tatsächlich auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro zu klettern. Also nicht irgendwie hochzulaufen oder so, sondern wirklich hochzuklettern. Als Erster mit so einem Handicap. Und geplant war das für letztes Jahr, musste wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden und mittlerweile auch auf nächstes Jahr im Oktober oder zwischen Juli und Oktober. Das sind die einzigen Monate, wo man da klettern kann. Und ja, das ist dieses Großprojekt. Und damit man das vielleicht ein bisschen greifbarer machen kann, oder ich will dir da auch nicht vorgreifen, das kannst auch du. Ich weiß nicht, wer von euch, die da zuhören, den Zuckerhut kennt. Der Berg ist 400 Meter hoch, das klingt jetzt nicht viel. Theoretisch, wenn man gut klettern kann, braucht man so 5 bis 6 Stunden da hoch. Und aufgrund meines Handicaps und den Umständen gehen wir aber davon aus, dass wir bis zu 20 Stunden brauchen könnten.
So. Was heißt in dem Fall wir? Wie groß ist da, wird da deine Crew sein?
Die Crew sind eigentlich inklusive mir 4 Leute, die Hauptcrew des Kletterns. Weil man geht so einen Berg in sogenannten Mehrseillängen hoch. Das heißt, wir haben in dem Fall das Glück, dass wir Miriam Limmer als Bergführerin dabei haben. Das heißt, sie wird quasi vorsteigen zum ersten sogenannten Standplatz, wo dann 2 Haken hängen, wo sie sich einhängt. Und in den 2. Haken dann quasi die Sicherungsgeräte von Paul und mir. Paul und mir deshalb, weil ich noch einen Nebenkletterer mitnehme, nämlich Paul, der eben am Felsen mir hilft, weil ich manchmal die Beine nicht so weit bewegen kann, aufgrund meiner Spannung, weil die Arme nicht so gut beweglich sind, der mir manchmal dann eben hilft, den Fuß zu setzen, die letzten 2 Zentimeter von der Hand, so diese Dinge eben, der mir einfach am Berg assistiert. Und als 4. Haben wir noch Yannick dabei als Physio, der eben auch gut klettern kann. Da ist allerdings noch nicht ganz klar, ob wir den Vorteil hätten, dass er eventuell mit an den Felsen kann. Aber wahrscheinlich wird es halt so sein, dass er mir unten und von oben dann gegen Ende helfen kann, um eben entsprechend Muskulatur mal zu lockern und zwischendrin aber nicht. So. Das ist aber noch nicht ganz klar, das muss man vor Ort dann entscheiden, ob wir vielleicht das Glück haben, dass wir vor Ort unterstützt werden, von wem auch immer. Ja. Aber so ist das grobe Team, eben 4 Leute. Also Bergführerin, mein Nebenkletterer, Physio plus ich.
Das klingt definitiv nach einer Challenge, nach einer großen. Wobei du die ja auch suchst, muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Das braucht ja auch diese Herausforderung. Jetzt hast du schon gesagt, das sind die Menschen, die dich definitiv am Berg unterstützen werden. Und mal gucken, wer noch mit vor Ort ist. Damit das überhaupt dazu kommt, brauchst du ja auch schon im Vorfeld Support, Sponsoren. Ja. Kann man ja mal so ganz deutlich genau sagen. Ja. Das heißt, machen wir jetzt mal gerade als Aufruf, ne? Wer da gerade beim Spaziergang auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in den Feierabend denkt, ey, der Typ, der hat mich jetzt gerade, also der Johnny hat mich jetzt gerade in dieser Folge schon so beeindruckt, inspiriert, hat mir Motivation gegeben und sieht vielleicht eine Möglichkeit, wo am besten melden, Johnny?
Aber am einfachsten direkt bei mir, das ist am leichtesten. Und das möchte ich aber der Vollständigkeit halber noch dazu sagen. Mir geht's bei diesem Projekt oder bei all den Dingen, die ich mache, nicht darum, dass ich selber irgendwie, natürlich habe ich Bock, da oben anzukommen, aber eigentlich geht's mir darum, einfach mal so wirklich zu zeigen, was einfach geht. So dieses, ja, geht nicht, gibt's nicht, auch mal andere Leute zu motivieren, mit einem Handicap dann halt Dinge zu tun, von denen alle sagen, es ist unmöglich. Natürlich, dieser Bergaufstieg, der birgt natürlich das Risiko, dass es nicht klappt, und es ist relativ unwahrscheinlich, dass es klappt, weil wir können zum Beispiel keine Pause machen. Also wir können nicht übernachten, weil die Bergführerin ganz klar gesagt hat, das ist hier zu riskant mit mir. So, das heißt, wir müssen, wenn, dann die 20 Stunden durchklettern. Das heißt, eigentlich geht der Plan dahin, dass wir morgens um 4 anfangen, in der Hoffnung, dass wir um 0 Uhr spätestens oben sind, weil dann die letzte Gondel wieder nach unten fährt. Aber ich mache das eben nicht, um mir was zu beweisen, sondern ich mache das eben, um den Leuten zu zeigen, hey, traut euch mal was, traut euch auch die verrücktesten Dinge, kriegt mal den Arsch hoch, und ich möchte dadurch was im Kontext zu Inklusion und Normalität bewegen, und es ist mir viel wichtiger, das so zu machen mit Humor und mit solchen Aktionen, als wie so ein Aktivist dazustehen und nur über Dinge zu meckern. Und das ist das eigentliche Ziel hinter diesem Projekt. So. Also wenn jemand da Bock hat, das zu unterstützen, sehr gerne, weil wir tatsächlich nach wie vor noch auf der Suche nach Sponsoren sind, weil das Projekt tatsächlich auch, dass es eben den Effekt hat, ein bisschen größer mittlerweile ist, als es ursprünglich mal von mir gedacht war.
Ja, wenn man was lostritt, ne, und dann, ja, dann kann es auch größer werden.
Ich meine, ich beschwere mich nicht, weil am Ende des Tages haben wir jetzt das Glück, also wir hatten schon immer vor, dann einen Film drum zu drehen. Das war so meine Optimalsvorstellung, und wir haben das Glück, dass wir 71 Films jetzt hier aus Köln im Boot haben, die sagen, ja, wir finden das geil, wir drehen darüber, es soll generell ein Kinodokumentarfilm entstehen. Allerdings nicht nur um dieses Kletterprojekt, sondern tatsächlich dann um meine gesamte Person um meine bisherigen Rückschläge, mein Leben und eben auch ein halbes Jahr nach der Besteigung und natürlich das Highlight mit der Besteigung des Zuckerhutes, um eben dann im Idealfall, wenn es denn optimal läuft, eben auch weltweit ein bisschen was zu bewegen eben. Ja. Aber dafür braucht man eben entsprechenden finanziellen Support, weil sonst ist sowas nicht machbar. Wenn man sich mal überlegt, es muss ein Kameramann mit an den Felsen, es muss ja dann irgendwie dokumentiert werden, auch schon die ganze Vorbereitung. Mal abgesehen davon, dass die Vorbereitung an sich auch schon intensiv ist und auch da eben schon, ob es jetzt die Kletterschuhe sind, die bei mir alle 3 Wochen durch sind, weil halt einfach mein Kletterstil aufgrund meines Handicaps anders ist. So, das, diese Dinge halt.
Dann mag ich mich schon mal jetzt sehr gerne in den Kalender bei dir eintragen, dass wenn das dann absolviert ist, du hast ja schon gesagt, es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass es so funktioniert, also dass es, ne, dass du oben so ankommst, aber das lass uns auf jeden Fall nachher drüber sprechen, wie es dann gewesen ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, ich gebe erst auf, wenn ich gefühlt tot umfalle. So, das ist und natürlich, ne, das ist auch das größte Risiko tatsächlich. Das ist das höchste Risiko, weil niemand weiß, wie mein Körper auf so eine Hardcore-Belastung reagiert, so lange vor allem. Und niemand weiß, was passiert, wenn ich wirklich oben ankomme und dann diese Spannung quasi abfällt. Aber auch dafür ist mehr oder weniger gesorgt. Also wenn es nach mir geht oder so wie das geplant ist, dann wissen alle vor Ort in Rio de Janeiro Bescheid, auch das Krankenhaus, dass die zum Beispiel nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass das jetzt nicht so krass klingt, die kriegen vor der letzten Seillänge dann halt eine Nachricht, dass sie schon oben sind am Berg, dass wenn wir oben ankommen, auf jeden Fall auch ein Ärzteteam vor Ort ist. So. Also die Rahmenbedingungen, die wir beeinflussen können, sind dann schon gegeben, und aber es wäre auch langweilig, wenn es so easy funktionieren würde.
Sagt Johannes Grasser, der Sportler, das ist da ein ganz wichtiger Aspekt, da spielt natürlich auch die Sportwissenschaft mit rein bei so einem Projekt, dann kannst du ja auch deine Expertise nutzen. Das ist auf jeden Fall wieder ein sehr spannendes Element für deine Arbeit als Speaker auch, wenn das dann das Projekt gemacht ist, als Motivationscoach ja ganz genauso. Du hast schon von dem Film gesprochen, der entstehen wird. Du bist aber eben nicht nur im Bewegtbild dann unterwegs, sondern wir können noch ein neues Projekt nach außen tragen.
Ja, jetzt tatsächlich kann ich sagen, es soll, ob es dann zeitlich klappt, ist eine andere Frage, aber es soll in Zusammenarbeit mit der Münchner Verlagsgruppe im Frühjahr nächstes Jahr auch ein Buch zu meiner Person erscheinen. Boah, ja. Da freue ich mich auch schon drüber, und es wird bestimmt spannend und auf der anderen Seite auch ein bisschen hart, weil natürlich ist es nicht so ganz einfach, immer seine eigene Lebensgeschichte dann auch zu lesen. Und vor allem auch, wie es als Kleinkind war, wie hart es teilweise für meine Eltern war. Ich habe teilweise die Erinnerungen meiner Eltern jetzt schon durchgearbeitet. So. Es ist schon auf der einen Seite sehr spannend oder auf der anderen Seite schon auch immer krass zu lesen. So die ersten Stunden und Tage und Wochen, wo ich um mein Leben gerungen habe, die ersten Monate, und auch dann danach mit den ganzen Therapien, wo man am einen Tag dachte, es geht vorwärts, und am nächsten Tag wieder enttäuscht wurde, und trotzdem haben meine Eltern immer weitergemacht. Das sind schon sehr spannende Facetten, die man da auch dann nochmal über sich selbst lernt.
Das heißt, wie können wir uns das vorstellen? Deine Eltern haben das aufgeschrieben oder ihr habt euch hingesetzt und das gemeinsam irgendwie zu Papier gebracht?
Naja, ich hab tatsächlich für diese Buchidee meine Eltern so ein bisschen beackern müssen, dass sie mal bitte ihre Erinnerungen aufschreiben, und tatsächlich haben beide sich erstmal ein bisschen gesträubt, weil beide gesagt haben, wir wollen da eigentlich mit mental nicht nochmal durchgehen. So, weil es so hart. Also, sie haben auch danach gesagt, es war sehr, sehr hart, das nochmal niederzuschreiben, weil man es quasi nochmal durchlebt hat. Und nachdem ich es dann gelesen habe, habe ich auch verstanden, was sie damit gemeint haben. Aber im Nachhinein bin ich froh darum, weil aus diesen ganzen Komponenten und aus meinen persönlichen Erfahrungen wird eben dann am Ende des Tages auch das Buch mit bestehen. Weil das macht mich ja aus. Ich bin ja glücklicherweise dank meinen Eltern die Person, die ich heute bin, und ohne meine Eltern und eben das, wie sie es gemacht haben, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber ohne das wäre ich nie da, wo ich heute bin.
Ich erinnere mich aus der ersten Folge an so einen Satz jetzt, das passt dann zu den Eltern, das ging so in die Richtung, dass sie dich auch mal haben fallen lassen.
Ja.
Nur also sowas habe ich noch präsent. So,
ja, im Sinne von, dass ich halt an Herausforderungen einfach hängen gelassen wurde erstmal. Mir wurde dann schon geholfen und meine Eltern waren sehr liebevoll. Aber ich musste mich eigentlich an ganz vielen Herausforderungen erstmal selbst probieren, damit ich eben lerne, mit Dingen, die anders sind oder die mir plötzlich vor die Nase gesetzt werden, umzugehen. Ja. Natürlich war das teilweise brutal, in Anführungsstrichen, oder hart, aber das ist der Lohn dafür, dass ich heute ein eigenständiges Leben leben kann.
Damit du noch eigenständiger sein kannst und es irgendwie noch normaler für dich werden kann, das traue ich mich jetzt gerade einfach nochmal zu fragen. Also was kann ich tun? So, wo kann ich, außer über einen Podcast hinaus, wo kann ich supporten?
Das Witzige ist, du musst gar nicht mehr so viel tun, weil du bist einer der wenigen, die das schon intuitiv gemacht haben und machen. Nämlich am besten wie ein Kind ganz normal mit mir umgehen, sich auch nicht blöd vorkommen, eine Frage zu stellen. Und tatsächlich bin ich immer so, es gibt ja gerade diese ganzen Diskussionen, ja, darf ich das Wort sagen, darf ich dieses Wort sagen, hin und her und bla und blub. Und vielleicht finden das jetzt manche ein bisschen seltsam, aber ich hoffe, dass ich das so rüberbringe, wie ich es auch meine. Ich finde schon, dass wir uns manchmal überlegen, welche Worte man sagt, so. Aber ich finde nicht, dass das Entscheidende ist. Ich finde, es ist viel wichtiger, wie man sich verhält und wie man damit umgeht, weil ich finde, gerade diese Diskussion, darf ich was sagen oder nicht sagen, das geht in die falsche Richtung, weil wir unterhalten uns nur darüber, darf ich jetzt das Wort behindert sagen, darf ich es nicht sagen, darf ich das Wort dies sagen, darf ich das sagen. Und dabei geht aber der eigentliche Fokus komplett verloren und das ist viel schlimmer, weil dabei geht es komplett verloren, wie man sich verhält. Und das ist das Wichtige, weil am Ende des Tages ist das, was einen normal erleben lässt, wie ich mich verhalte, wie andere Leute auf mich zugehen, wie sie damit umgehen. Und man kann mich alles fragen. So, es gibt ja so manche Tabuthemen, die man im Kontext zu einem Handicap nicht ansprechen will, ob jemand eine Beziehung hat, ob jemand einen Geschlechtsverkehr hat oder so. Man kann mich das meinetwegen, auch wenn es ein bisschen komisch ist, theoretisch auch als erste oder zweite Frage in der Disco fragen, ja? Ist zwar auch, das ist schon ein bisschen schräg, aber da stehe ich vielleicht auch ein bisschen alleine da. Ist am Ende des Tages die Musik, wenn ich das, wie ich das frage, wenn ich das humorvoll frage, dann habe ich damit auch kein Problem. Aber wenn ich das so frage, wo ich selbst schon die Antwort impliziere, ja, dann finde ich so eine Frage doof. Also dann, so, aber wenn ich das humorvoll frage, dann liegt es immer noch an mir, ob ich humorvoll darauf antworte. Und das, ja, also einfach normal damit umgehen. Und wann immer man irgendwen sieht, ob es jetzt ein Kind, eine ältere Dame oder ein älterer Herr oder jemand mit Handicap ist, normal damit umgehen. Und wenn, das muss man dann fairerweise auch dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Handicap dir dumm kommt und sich verhält wie ein Arschloch, okay, dann ist er auch ein Arschloch. Weil der Rollstuhl schützt mich nicht davor, kein Arschloch zu sein. Weil das ist zum Beispiel was ich auch schlimm finde bei anderen Behinderten, die dann oft meinen, ja, ich sitze im Rollstuhl, ich darf das. Nee, wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch.
Danke für die klaren Worte. Mir ist schon klar, dass das nicht die abschließenden Worte sein werden in diesem Podcast. Wobei das wäre auch mal was Überraschendes und hätte mal einen anderen Dreh in dem Podcast. Aber mir geht vielmehr noch durch den Kopf, dass ich echt sehr, sehr dankbar und happy bin, dass wir jetzt schon wieder miteinander gesprochen haben, dass wir eben deinen Weg über diesen Podcast auch weiter verfolgen können und uns ja, verabredet ist ja ein bisschen zu viel gesagt, oder ich habe mich ja wieder bei dir eingetragen oder tu das noch aufgedrängt.
Darfst du auch gerne öfter tun, ja. Alles gut.
Okay, wunderbar. Große Freude, mit diesem ultra geilen Typen unterwegs zu sein. Johnny, danke.
Ja, es macht jedes Mal wieder Spaß, hier zu sitzen tatsächlich. Es fühlt sich auch irgendwie wie so ein normales Gespräch an, muss ich sagen. Das ist so, ja, also, ja, wenn da kein Mikrofon da stehen würde, ich würde mich auch so mit dir unterhalten.
Das ist ein super schönes Kompliment für so eine Aufnahmesituation, wenn du sagst, eigentlich blende ich das aus und wir quatschen halt über das, was dein Leben ausmacht und über die Motivation, die Inspiration, die von deiner Seite ausgeht. Das kann ich jetzt nochmal sagen hier in dieser Position. Danke. Viel Erfolg bei den nächsten anstehenden Projekten. Gute Vorbereitung darauf.
Ja, danke, danke. Das ist auf jeden Fall immer wieder spannend. Mit Höhen und Tiefen, aber das gehört dazu.
Und hier kommt jetzt noch der Abspann zu dieser Folge auf dem Weg.
Haben wir nochmal kurz die Kiki mit drin.
Auch schön.
Die hast du doch auch beim Wohnzimmerkonzert getroffen.
Ja, genau.
Ja, da warst du ja auch schon mal zu Gast in Brühl. Also, wobei, die Verabredung dazu, die machen wir dann außerhalb des Podcasts. Das müssen jetzt nicht alle mithören. Macht ihr es gut. Vielen Dank fürs Vertrauen. Schön, dass ihr als Hörerin, als Hörer mit dabei seid. Bis bald auf dem Weg.
Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich.